Lieber Christian Metz, vielen Dank für die schöne, elementare, charmante und sehr berührende Rede. Ich glaube, bei der Rückkehr der Astronauten und der Astronautin morgen kann jetzt gar nichts mehr schiefgehen. Schön, dass Sie immer noch alle da sind. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit an diesem Vormittag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, nachher wird man über diesen Augenblick sagen, vorhin. Morgen wird man denken, gestern. Im nächsten Jahr erinnert man sich an das letzte Jahr. Und einige würden vielleicht schon bald zugeben müssen, ich habe diesen Augenblick vergessen. Hätten sie ihn nicht vergessen. Das kann ich gut vergessen. Es kostet mich keine Anstrengung und ich bin an diesem Prozess auch gar nicht beteiligt. Vielmehr entscheidet etwas in mir, ob ein Bild, ein Gedanke, ein Vers bleibt oder verloren geht. Was einem wichtig ist, behält man im Gedächtnis. Wie oft gehört. Allein ich mache andere Erfahrungen. Besondere Momente, intensive Begegnungen und sogar Verletzungen verschwinden aus dem Archiv. Und das weiß ich nur, weil andere mich daran erinnern. Nebensächlichkeiten hingegen, die unerwartet vor dem inneren Auge auftauchen, geben auch nach Jahrzehnten nicht ihre tiefere Bedeutung preis. Da ist dieses Bild. Stefan und ich fahren durch die unbelebten Straßen von Hellersdorf. Wir sind noch Schüler. Und das Licht erinnert an vergossene Milch auf Linoleum. Es wirkt wie im Traum, denn das Licht, bin ich mir sicher, ist die Zeit selbst, die sich zwischen Vergangenes und Gegenwart schiebt. Ich weiß nicht, ob die Sonne scheint an diesem Tag oder welche Schuhe Stefan trägt, ob der Winter naht oder der Frühling kommt. Nichts beginnt in diesem grünen VW Golf. Nichts endet mit dieser Fahrt. Zumindest nahm ich das immer an. Leben umgibt mich. Morgens offenbart es sich am Küchentisch. Als Schatten, der die Zuckerdose streift. Als kühle Keramik des Kaffeebechers. Als rauschendes Wasser hinter der Wand, wenn der Nachbar unter der Dusche steht. Es offenbart sich als Schrift. Als Tumult der Krähen und Elstern im Hof, als Stimme am Telefon, als Verheißung des anrollenden Tages mit Wärme und Sauerstoff, diesem Schutzschild gegen die Toten. Nachts wird es hergespiegelt aus einer anderen Zeit, als leerer Schulhof am Wochenende, als Scheuerlappen für die Winterschuhe, als Wäscheklammerkleid auf der Leine, als eine lange Reihe von Autos mit Zweitaktmotoren. Autos, deren Farben Namen tragen wie Alaska-Grau, Bali-Gelb, Persisch-Orange. Ihre Fahrerinnen und Fahrer träumen von West-Berlin, Köln oder Lissabon. In einer Woche werde ich 45 Jahre alt. Als Peter Huchel im April 1903 geboren wurde, gab es die DDR noch nicht. Als ich im April 1981 geboren wurde, gab es sie bald nicht mehr. Der Schatten meines Herzens steht im kalten Schatten vom April, dem Feldernden, der Lerchen weht und in den Bäumen leben will. So lautet die letzte Strophe von Peter Huchels Gedicht »Die dritte Nacht April«. In meinem Gedichtband »Der große Wagen« heißt es im ersten Kapitel »Ein herrlicher Tag mit weggerissenen Bäumen, einem Himmel, der keinen Wolkenfaden zieht, keine Sonne dreht sich wie die Sonne, Zeit oder April.« Für die meisten Widder beginnt es mit dem April. Für Peter Huchel endet es auch mit ihm. Die ersten 12 Tage meines Lebens waren die letzten 12 Tage im Leben des Dichters. Am Tage meines Fortgehens entweichen die Dohlen durchs glitzernde Netz der Mücken. Der Geburtstag von Peter Huchel fiel in diesem Jahr auf Karfreitag. Und vielleicht fuhr ich ja am Tag darauf, am 4. April, das erste Mal seit langer Zeit nach Hellersdorf, an den östlichen Stadtrand von Berlin. Vielleicht schien es mir zeichenhaft, da ich an einem Karsamstag geboren wurde. Am Tag der Grabesruhe also, an dem der Altar in der Kirche leer bleibt, was mich an die abgeräumten Straßen jener Neubausiedlung denken lässt, in der ich aufwuchs. Vielleicht sah ich die Wäschestangen wieder, die Tischtennisplatten und die Fernwärmerohre, stand unter dem Fenster in der Beutzenburger Straße 11 und spazierte an der Wuhle entlang. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich erfinde Orte, die ich kenne. Und ich kenne mich aus an Orten, an denen ich nie war. Ich manipuliere Zeit. Eine Minute wächst an auf das Volumen einer Stunde. Eine Woche dampfe ich ein zu einer Sekunde. Ich erzeuge Doppelbelichtungen, lege den Küchentisch mit Zuckerdose und Kaffeebecher aus meinem 45. Lebensjahr über die Betonmischmaschine vor 40 Jahren. Mir rückt nah, was sich mit einem Teleskop nicht einfangen lässt. Und in der Ferne verschwimmt, was mir vertraut ist, wie der eigene Handrücken. Ein Augenblick ist kein Bild im Rahmen an der Wand, kein Foto mit gezackten Rändern im Album, denn er faltet sich auf in ein Davor und ein Danach. Ein Augenblick besitzt Strecke und Ödnis. Es ist dunkel. Meine Mutter fühlt sich sicherer, wenn ihr niemand dabei zusieht, wie sie den Trabant rückwärts aus der Parklücke rollen lässt. Ein Augenblick besitzt aber auch Rasanz. Stefan drückt das Gaspedal seines VW Golfs durch. Ein Augenblick braucht keine Ränder, er braucht Räder. Und so fährt der Vers von Helwigstorp nach Lissabon, von einem Grab hinter dem Bahnhof Wuhletal zu einer oberirdischen Gruft auf dem Friedhof der Freuden, von der Biesdorfer Höhe zum Miradouro das Portas do Sol, von einem Keller in Ost-Berlin, in dem Kinder flicken und löten, zur ISS, auf der eine amerikanische Astronautin am Drehgelenk eines Solarmoduls schraubt. Längst erloschene Sterne senden ihre Strahlen durch den Raum bis in unsere Gegenwart. Der Vers jedoch cruist rückwärts durch die Zeit. Hier das Landbuch Kaiser Karls IV. Von 1375, dort die Aufzeichnungen des Hamburger Disponenten Johann Jakob Moritz, der am Morgen des 1. November 1755 Zeuge des Erdbebens von Lissabon wird. Hier die Lebenden, da die Toten. Erinnerung, spring. Ich sehe den großen Wagen und alles, was war. Mit der Arbeit an meinem Buch begann ich im ersten Jahr der Pandemie. Es war, als baute ich in der Abgeschiedenheit die Welt zurück ins Gedicht. Alles geriet in Bewegung. Ein Fahrrad in Berlin, eine Straßenbahn in Köln, ein Ford Fiesta auf der Insel Usedom, ein Tuk-Tuk in Lissabon, Varinos auf und Flugzeuge über dem Tejo, eine davontreibende Werkzeugtasche im All. Und da war ein Ich, das an einem Aprilmorgen erwachte in Alfama und aufbrach nach Estrella zum Cimiterio dos Prazers, in die Stadt der Toten. Dieses Ich sollte atmen, wie ich dichten wollte, mühelos, gelassen, sollte durch Straßen und Gedanken schlendern, in Kirchen und unter den Deichselstern des großen Wagen sitzen, ausgleiten dürfen, sich auf dem Miradouro da Grassa fragen, wer es am Fuß der Treppe wäre. Es sollte langsamer und noch langsamer gehen, in einem ständigen Verstolpern von Schritt und Schrift. Es sollte im Gehen stehen, dabei immer die Gegenwart und die früheren Stadien des eigenen Selbst, die abgestreiften Lebensorte vor Augen, eine Vergangenheit im Gepäck, die eine andere werden darf. Bis sich Straßen, Flüsse und Gebirge, São Vicente und das Wuhletal, Nord- und Südpol und die Kontinente nicht mehr unterscheiden lassen. Ich schob dieses Ich durch Jahreszeiten, ließ es auf Zeichen der Verstorbenen hoffen und jene Zeichen abwehren, wenn sie unvermutet kamen, unter der Dusche, im Schlaf. Alles, gestern, heute und morgen, sollte aufgehen in der Farbe Gelb, in einem Licht heller als vergossene Milch auf Linoleum. Der Dichter Ludwig Grewe, der den Peter-Huchel-Preis im Jahr 1992 posthum erhielt, beschrieb es in einem Brief an Werner Kraft einmal so: Ich glaube, es ist jetzt Zeit, da ich eingesehen habe, dass der Reichtum, die unendliche Verquickung aller mit allem nur von einer ruhigen Sprache getragen werden kann. Jahre vergingen, nicht nur in meinem Gedichtband »Der große Wagen«. In diesen Jahren starben Freunde und Weggefährten. Es waren Jahre der Abschiede, Jahre voller Katastrophen und Kriege, in denen das Schreiben oft ruhte, manchmal für Monate ganz ausblieb. Stille. Peter Huchel schreibt: Horch, es rascheln Totenkronen, Nebel ziehen und Dämonen. Endete wirklich nichts, als Stefan und ich durch die Straßen von Berlin-Hellersdorf fuhren? Wir befanden uns am Ende der Schulzeit, am Ende eines Lebensabschnitts, den ich an diesem Ort verbracht hatte. Stefan in einer Kreisstadt in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Begann wirklich nichts an diesem Tag. Stefan hatte eben erst den Führerschein gemacht. Es war sein erstes Auto und wir waren uns unserer Freiheit womöglich gar nicht bewusst. Einer Freiheit, von der unsere Eltern im Provence-blauen Wartburg, im Panama-grünen Trabant nur träumen konnten. Wir befanden uns am Ende des 20. Jahrhunderts und am Beginn eines neuen Jahrtausends. Ich weiß nicht, ob die Sonne schien, aber ich höre noch die Lieder, die sich aus dem heruntergekurbelten Fenster des VW Golf in die Luft verströmten, während wir auf Rädern den Rändern entkamen, das Bild verließen und selbst zu einer Erinnerung wurden. Am Tage meines Fortgehens entweichen die Dohlen durchs glitzernde Netz der Mücken. Für die Würdigung meiner Arbeit mit dem Peter-Huchel-Preis danke ich sehr herzlich der Jury, namentlich Alexandro Buluz, Gregor Dotzauer, Maren Jäger, Christian Metz, Holger Pilz, Brigitte Schwenz-Harand und Lara Sielmann. Ich danke dem SWR, übrigens der erste Arbeitgeber, den ich je hatte, weil ich auch fürs Radio arbeite. Ich danke dem SWR und dem Land Baden-Württemberg als Stifter des Preises und allen und Ihnen, die dieses schöne Ereignis ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt Sabine Schabert für die wunderbare Betreuung über Wochen und die Geduld und die Ruhe, die sie ausstrahlte. Ich danke dem Verlag Schöffling & Co., insbesondere Klaus Schöffling, Ida Schöffling und Philipp Werner für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich sehr, dass Freunde aus Köln heute hierher gekommen sind. Auch dafür bedanke ich mich bei Eberhard Wolf, Christoph Hamann und Susanne Katrein. Der größte Dank gilt Matthias Kniep. Mag ich auch vieles vergessen? Er erinnert sich. Er ist nicht nur der beste Freund, den man sich wünschen kann, sondern auch der beste Leser. Er hat mich durch das Buch begleitet und getragen. Er war immer ansprechbar für alle meine Fragen und hat mich hier und da vor Schlimmerem bewahrt. Ich danke ihm für die Ermutigung, für die Beruhigung, für den ganzen Weg von Helwigstorp nach Lissabon, von Berlin nach Staufen und zurück.